Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich hatte gestern ein schönes Gespräch mit Florian und Oliver von der Band Kaufmann Frust. Die Band macht düsteren Post-Punk und veröffentlicht im April ein Album namens In Blau. Wir waren uns eigentlich ziemlich sicher, dass der Sound nicht ausreicht, um es als Podcast anbieten zu können. Ich fand es jetzt aber eben beim Abhören gar nicht so schlimm, weshalb ich es euch hier zusätzlich als Podcast-Folge, als kleine Bonus-Folge sozusagen anbieten möchte. Es wird aber auch nochmal abgetippt. Viel Spaß mit der wirklich kurzweiligen gemischten Tüte. Fangen wir doch mal mit einer einfachen Frage an. Glaubst du an Wiedergeburt?
Nicht im klassischen Sinne.
Ich glaube, also ich weiß nicht, ob ich diesen Gedanken schon in den letzten 10 Jahren mal nochmal hatte, aber mal früher habe ich da mal drüber nachgedacht, dass ich irgendwie, und das finde ich auch eine ganz schöne, einen schönen Gedanken, einfach, dass man wird wiedergeboren, aber man hat halt keine Erinnerung an das vorherige Leben oder es wird auch nicht davon beeinflusst, also irgendwie ist quasi fern von Karma oder so, sondern einfach. Einfach wie so ein wiederkehrendes Rad. Mhm. Weil das ist ja eigentlich ein schönes Ding, weil dann irgendwie, es hört nie auf, aber man hat nicht das Gefühl, dass es wird ja nicht, also man wird ja nicht.
Es ist immer anders quasi, ne?
Genau, und man hat ja auch keine Erinnerung, dass es quasi, also dass es schon mal Aspekte gab in seinem alten Leben, die man auch schon scheiße fand. So.
Und dass man dann gefrustet wird, weil die ganze Scheiße wieder von vorne losgeht.
Ja, es ist eben nicht so dieses. Ja.
Aber kennt ihr das gar nicht, dass ihr irgendwie zum Beispiel im Urlaub seid und ihr lauft an einem Haus vorbei und denkt, irgendwie kommt mir dieser Geruch so
bekannt. Total, auf jeden Fall.
Ja. Ja. Und in so Momenten denke ich dann immer, oh, woher? Ich war hier noch nie.
Ja, das in einem früheren, in einem, also ob das mit Wiedergeburt zusammenhängt oder mit anderen Zuständen, in denen man ist, während man jetzt ist, könnte auch sein, das Gefühl kenne ich total. Und dann ist es, glaube ich, aber dann, da kommt man dann ja, was damit zusammenhängt, mit Karma oder mit Ähnlichem, dass einem auf jeden Fall, egal in welcher Form und ob irgendwas von dem Leben weitergeht, wird, glaube ich, ein Stück weit vielleicht dann auch beeinflusst durch das, was man im jetzigen Leben macht. Ich auch glaube, ohne eine Erinnerung zu haben, weil das natürlich auch schlimm wäre, so wenn man sich an alles erinnern würde, wenn man in nächstes Leben in welcher Form auch immer tritt.
Ja. Erinnerung ist sowieso so ein super krasses Thema. Es gibt ja auch diese, also bewiesene Erinnerung, die du quasi von deinen Eltern erbst, die es wiederum von ihren Eltern geerbt haben. Und dadurch können auch so Situationen entstehen. Ja, das finde ich total spannend. Also eigentlich Wiedergeburt hat auf jeden Fall auch irgendwie was mit Erinnerung zu tun.
Ja, also im Positiven wie im Negativen auch ja ganz viele Traumata und sowas, die man übernimmt von Generationen zuvor. Und das glaube ich auch uns auch jetzt erst so viel bewusster ist, als den Generationen davor war.
Ja. Dann lass doch mal zum Thema Kindheit gehen. Was ist die wichtigste Sache, die dir deine Eltern beigebracht haben?
Jesus.
Ich glaube, bei mir ist das wirklich so, der Welt und anderen Menschen möglichst vorteilsfrei zu begegnen. Das ist so, das ist ganz einfach, aber das ist auf jeden Fall das, was ich, wo ich meinen Eltern auch sehr dankbar dafür bin, was ich, glaube ich, mitbekommen habe, neben vielen anderen Dingen.
War das dir sofort bewusst oder hast du es auch erst so später gemerkt? Ach, das habe ich eigentlich, das ist eigentlich schön, das hat, glaube ich, gar nicht jeder, weil man geht ja immer so davon aus, was man selbst erfahren hat, wird wohl bei anderen ähnlich sein und irgendwann merkt man dann, nee, haben die Eltern vielleicht auch gar nicht so schlecht gemacht.
Also, habe ich irgendwann, ich glaube, so mit diesem, in dem Moment, wo man da beginnt, so irgendwie Verhalten zu hinterfragen und irgendwie so eine Persönlichkeit zu entwickeln und so, da wird mir das relativ schnell klar. Ja.
Was bei dir, Oliver?
Ich bin am Überlegen. Also ich glaube, es sind also verschiedene Aspekte, die auch dann quasi die verschiedenen Elternteile zuzuordnen sind sozusagen. Ich glaube schon ein Stück weit an Sachen dran zu bleiben, Und aber auch gleichzeitig auch irgendwie Sachen mit Humor zu nehmen oder nicht so ernst zu nehmen, sich selber nicht so ernst zu nehmen manchmal.
Ich habe das jetzt total eigentlich, glaube ich, unter Wert verkauft, die gemischte Tüte, weil ich so, ja, sind so ganz easy Fragen. Ja. Und jetzt sind gleich die ersten beiden so total die deepen Fragen, merke ich selbst gerade. Okay, dann lass mal mit was Simplem.
Ich dachte, wir reden über irgendwelche Serien oder
so. Ja, genau. Welcher Simpsons-Charakter wärst du und so?
Nee. Ja, genau.
Wenn ihr euch eine Supergroup zusammenstellen dürftet, also jeder von euch seine einzelne, mit Musikerinnen und Musikern, tot oder lebendig, wen würdet ihr euch schnappen, wenn ihr freie Auswahl hättet?
Das ist, ja, das ist geil.
Aber auch gar nicht so einfach, ne?
Ja, aber tot und lebendig ist schon mal gut.
Ja, spontan. Wer muss auf jeden Fall dabei sein?
Wer muss auf jeden Fall dabei sein?
Ich denke, Florian kommt gleich wieder.
Ja, ja, sicher. Also, das Ding ist, also ja, da er selber irgendwie auch Sänger ist und so weiter, dann sieht man sich ja selber in der Rolle des Sängers sozusagen und dann.
Klar.
Aber ich würde trotzdem quasi als Pianistin und Background-Sängerin an Anoni wählen. Mhm. Das wäre auf jeden Fall gesetzt so. Als Gitarrist Isaac Brock von Modest Mouse.
Mhm.
Als Bassist. Bassist, der Bassist von Strokes. Ich weiß seinen Namen gerade leider nicht.
Ich leider auch nicht. Ich kann dir nur Julian Casablancas sagen von Strokes und dann hörst du auf.
Ich wüsste noch ein paar andere Namen, aber den Bassisten leider nicht, wie es ja auch so häufig ist.
Bei den Strokes fiel er dir gut auf? Oder spielt er auch woanders?
Nee, also schon bei den Strokes. Also das ist schon sehr cool, was er spielt. Vielleicht aber auch der von Arctic Monkeys, aber das ist ja auch ein bisschen beieinander. So.
Nikolai Philipp Frazier heißt der.
Ach, Nick Frazier. Der Lead-Gitarrist heißt Nikolai Valenzi oder so. Den Namen hatte ich irgendwie im Kopf.
Und er spielt außer bei den Strokes auch bei Nickel Eye und The Mooney Suzuki.
Ich glaube, das ist sogar, also ich bin gerade wieder auf so einem Strokes-Trip und deswegen habe ich so ein bisschen recherchiert. Ich glaube, das ist sogar so sein, wo er quasi auch wirklich so der Bandleader ist. Genau, also Gitarre, Schlagzeug. Das ist jetzt, das ist eine Band, mit denen haben wir mit Kauf und Frust schon ein paar Konzerte gespielt. Die heißen The Nightingales aus England.
Mhm.
Die Schlagzeugerin Fliss Kitson heißt sie. Die spielt ziemlich verrückt und sehr, sehr gut Schlagzeug. Die, würde ich.
Aber cool, dass du das jetzt schon so. Ich wäre jetzt so total. Ich hätte einfach so Amy Winehouse, Kurt Cobain. Also ich hätte gar nicht geschaut, wer was spielt. So. Dass du so strukturiert durchgehst. Ich hätte einfach nee, so.
Genau, so ist ein bisschen
oh, Axl Rose, aber von 1988. So irgendwie. Also, du hast jetzt wirklich nach den Skills ausgesucht. Aber hast du
noch ja, oder also, dass quasi jede Position abgedeckt ist, sozusagen.
Ja. Ja.
Genau.
Aber du hast ja mit deinem Oliver Ernest, hast du doch jetzt gerade auch dir viele Leute dann zusammensuchen können. Also
genau.
Es ist halt zwar keine Supergroup, aber da hast du ja auch so geguckt, okay, wen findest du jetzt am besten tauglich an der Position, ne? Das heißt, yeah. Arrangieren ist ja sowieso dein Ding.
Damit ja, ich glaube, das ist, glaube ich, jede Person, die in der Band spielt, die denkt dann in diesen Dimensionen, also dass man irgendwie, dass quasi jeder in der Band quasi eine Position hat oder dass irgendwie alles abgedeckt ist. So.
Aber du bleibst dann in der normalen Bandstruktur, sage ich jetzt. Du denkst jetzt nicht noch, was weiß ich, Helge Schneider an der Farfisa-Orgel oder so, sondern du bleibst so bei Gitarre, Bass, Schlagzeug, Gesang.
Ja, ich glaube, da bin ich dann da so ein bisschen konservativ.
Ja, interessant. Meinst du, der kommt jetzt nochmal, der Florian, oder?
Ich schau mal, ob er sich bei mir gemeldet hat.
Sagst du mir nochmal, wie die Pianistin hieß, die du gesagt hast?
Anoni, also die
Anoni.
Also ist eine Transgender-Frau, die früher als Anthony and the Johnsons hat die Musik gemacht. Die war bei Lou Reed früher, war die Backup-Sängerin.
Und kommt da noch mal?
Er hat sich jetzt bei mir nicht gemeldet.
Er ist überfordert. Ah, nee, da ist er. Er hat jetzt schnell nochmal geguckt. Das ist einmal super gut.
Hallo, seid ihr noch da? Ich habe gerade meinen Akku ging leer.
Kein Problem, du kannst sofort loslegen mit deiner Supergroup.
Mit der Supergroup. Was hast du denn gesagt, Olo? Das würde mich interessieren.
Das ist ein Geheimnis.
Das darf ich nicht wissen.
Sonst gehst du genauso vor wie er vielleicht. Es würde mich interessieren, wie du jetzt vorgehst.
Ich würde danach gehen, was mich momentan am meisten reizt. Zusammenarbeit. Ich glaube, da wäre es Michelle Gurevich.
Mhm.
Mit ihr würde ich unglaublich gern Musik machen. Und das wäre sie als Sängerin und vor allem als Textschreiberin. Und dann im besten Fall im Duett oder im Zusammenspiel mit Samuel T. Herring von Future Islands. Und musstest du eine ganze Band zusammenstellen? Also muss das jetzt irgendwie auch...
Das ist witzig, du gehst ganz anders vor als er. Er ist so durchgegangen, so, ich bin auf jeden Fall der Sänger, aber ist ja klar, aber ich singe ja. Also dann hätte ich am Bass den und hier hätte ich den und du gehst jetzt ganz anders vor. Ich hatte auch gesagt, ich würde einfach so, okay, Kurt Cobain, vielleicht Amy Winehouse, irgendwie Axl Rose, so. Also intuitiv sind das Leute, mit denen du gerne arbeiten würdest. Die aber alle noch leben. Interessant.
Die soweit alle noch leben, genau. Ich würde, glaube ich, ich würde auch in der Formation nicht der Sänger sein wollen. Ich finde das irgendwie, spannender, mit denen einfach zusammen zu arbeiten. Und ich habe keinen, ich glaube am Schlagzeug, weil ich das Schlagzeugspiel besonders toll finde, wäre der Schlagzeuger von The National. Ich weiß gar nicht, was meine Rolle dabei auch wäre, muss ich sagen. So, ich würde da gerne so beobachten und dabei sein und vielleicht Gitarre dazu beisteuern.
So ganz leise.
Genau, ganz leise, ja. Und das eher so wirken lassen auf mich. Ja.
Bei welchem Künstler und also Künstler oder Künstlerin, aber nur eine Wahl, werdet ihr zum peinlichen Fanboy? Also wirklich so peinlich im Sinne von, oh Gott, ich kann die Person nicht ansprechen oder ich muss jetzt die 500. Vinyl kaufen, weil da noch eine Sekunde anders ist am Ende.
Ist es auf Musik begrenzt?
Nein. Muss irgendwas sein.
Da sage ich tatsächlich El Hotzo.
Echt? El Hotzo?
Ich würde ziemlich durchdrehen, wenn ich den treffen würde, glaube ich. Also es ist so wie so.
Echt? Ich glaube, der ist aber total nett. Ich glaube, da
brauchst du. Das stelle ich nicht in Frage, aber also ich wäre, glaube ich, sehr ja.
Ja, witzig, hätte jetzt nicht gedacht. Und du?
Ich glaube, bei mir wäre es Nick Cave und das wäre mir, glaube ich, so, dass mir unangenehm wäre, so viel. Also, ich meine, das ist kein Geheimnis, dass es sehr viel von sich preisgibt, auch ganz viel Persönliches und da aber so viel zu wissen. Also, das ist so ein bisschen wie irgendwie als 14-Jähriger die Tagebücher von Kurt Cobain gelesen zu haben und dann in der Person zu treffen. Und bei ihm wäre das, glaube ich, ähnlich, weil ich da so ein Fanboy-Verhalten habe und so ganz viel aufgesaugt habe. Und ich glaube, dadurch kein normales Zusammenkommen entstehen könnte, weil ich das einfach zu viel wüsste, so von der Person.
Ja.
Und das wäre, glaube ich, das wäre sehr schön, aber es wäre gleichzeitig, da würde ich auf jeden Fall kein Wort rausbringen. Und es bräuchte sehr viel, dass das eine normale Begegnung wäre.
Und es ist dann auch ein bisschen unangenehm, wenn man dann schon fast mehr weiß als die Person selbst. Weißt du, wenn man dann sagt, nee, das war doch, aber ich glaube, ich habe da auch mal gelesen, dass das ja irgendwie anders passiert ist. Ja, das kann ich total gut nachvollziehen.
Finde ich aber eigentlich, da gibt es dann doch mehr Connections, also Berührungspunkte zwischen den beiden Aussagen, weil ich finde es irgendwie genau das Gleiche wäre bei mir auch der Fall. Nun noch zusätzlich, dass ich das Gefühl habe, dass er mich auch besser kennt, als er eigentlich denkt, weil es eben so viele Sachen, die ich von ihm lese, halt so Sachen sind, wo ich denke so, ja, das ist quasi
ist genau. Ach so, das bei El Hotzo meinst du jetzt?
Ja, okay. Ja, genau. Also quasi sehr zwei unterschiedliche Personen, aber so ein bisschen die Beklommenheit? Beklemmtheit?
Weiß nicht. Ich glaube, ich weiß, worauf du hinaus willst, aber mir fällt jetzt gerade nicht ein.
Wir werden quasi auf gleichem Maßen werden wir beide beklemmt, aber
obwohl verklemmt? Nee, verklemmt auch nicht. Gehemmt. Oh, gehemmt, meinst du? Nee, aber bedrückt.
Nee, wie heißt das Wort denn? Wir werden, glaube ich, so beide sehr fanboyig unterwegs, obwohl die beiden auch eine sehr andere Art von Kunst machen.
Interessant. Der schreibt ja bald ein Buch, oder der hat ein Buch geschrieben, ne? Der Sebastian.
Ja.
Ich bin mal gespannt, wie das ist, wenn jemand quasi von diesen kleinen Texten auf sowas Großes geht.
Genau, ich bin da sehr, also, aber das ist quasi auch wieder so, dadurch, dass man das Gefühl hat, man kennt die Person viel besser, als man sie wirklich kennt, dass es quasi eher so ist, so, ach, ich hoffe ja schon, dass es gut läuft für den Buch. Also das ist so, man ist irgendwie erwünscht und ja.
Ja, kennst du seinen Podcast, den er mit Bong Iver hat?
Das ist geil, oder?
Ja, ich finde, oder ich habe den Eindruck, ich glaube, da ist er so, also so ist er, glaube ich, am nächsten an sich selbst so, finde ich. Und wenn man den hört, dann hört man sogar schon so ein paar Sachen, wo jetzt wirklich Jahre später irgendwelche Memes von ihm kommen, zum Beispiel in Bezug aufs Mittelalter. Und ich bin jetzt kein El Hotzo-Fanboy, wo ich mir denke, da haben die doch damals vor 3 Jahren bei Die Geilen, haben die doch darüber geredet, dass Mittelalter so scheiße ist. Also krass, wie viel der dann so auch vorbereitet. Total interessant.
Ich bin da auf, bei mir selber irgendwie sehr schockiert, dass ich quasi mittlerweile trotzdem, weil ich schaue es natürlich trotzdem jeden Tag an, bei Instagram halt die Zusammenfassung von den 10 Tweets und ich wirklich immer sagen kann, hey, der war doch schon mal und dann kann man, ist ja quasi irgendwie dann noch die Angabe so, ja, der eine Slide ist von da und da. Das ist so in mein Gehirn irgendwie eingedrungen. Ja.
Interessant. Okay, dann machen wir doch mal, was war euer peinlichster Haarschnitt?
Ich weiß es nicht mehr, wie es aussah. Ich weiß nur, dass es ganz schlimm war, weil wirklich, es war noch zu Schulzeiten und Leute an mich herangetreten sind, so, ja, hey, magst du nicht vielleicht mal zum Friseur gehen? Aber ich könnte nicht mehr genau sagen, wie es aussah.
Aber schön, wie du dir gleich durch die Haare
Ja, das
fährst.
ist.
Aber jetzt ist okay. Bei dir, Florian?
Bei mir war das, glaube ich, echt mit 12 oder so der Ronaldo-Haarschnitt. Das ist
So.
sehr unangenehm. Ja.
Warst du Ronaldo-Fan oder hattest du nur zufällig den Haarschnitt?
Ich hatte den nur zufällig. Ich war kein Fan.
Moment, aber Ronaldo, dieses Ding hier, oder was?
Ja, so alles abrasiert und vorne was eigentlich ein cooler, was so mittlerweile eigentlich ein cooler Haarschnitt ist. Ich glaube, nur damals und in dem Kontext der Person Ronaldo ist es mir jetzt sehr peinlich, aber damals, also alles abrasiert und vorne dieser Pony war das, glaube ich.
Ich glaube, ich fand halt auch, dass es so, selbst, also Ronaldo selber hat es ja auch nicht gestanden. So. Also das war ja nicht irgendwie, also ich fand das irgendwie, die Leute haben es irgendwie nachgemacht, weil es halt Ronaldo war, aber das war jetzt nicht irgendwie eine coole Frisur. Also für ihn, für seinen Gesichtstyp.
Okay, ich habe noch eine Frage aus der Kindheit. Was hast du als Kind weggegeben und hättest es aber jetzt gerne wieder?
Haben schon viele Leute mit Pokémon-Karten geantwortet auf diese Frage?
Nee, ich glaube, die Frage habe ich noch gar nicht so oft gestellt.
Okay.
Aber Pokémon-Karten ist auf jeden Fall was, oder? Wo man sich
Ja,
dann
wobei
immer.
ich, also jetzt in dem Fall habe ich sie völlig verloren einfach und deswegen zählt es nicht richtig. Aber ich glaube, die wäre jetzt richtig viel Geld wert.
Aber auf jeden Fall Sachen, die einen finanziellen Wert haben, sind natürlich immer dabei, aber auch einfach Dinge, wo man denkt, war eigentlich cool. So ein Pets-Spender oder sowas. Oder
Ja.
so. Diese Tüten, wo man so einen Ball hatte, der an so einer Schnur war, und dann ganz einfach so drauf gedrückt ist, hat wieder aufgefangen. Sowas zum Beispiel.
Ich überlege halt auch gerade so weggegeben im Sinne von, es gab es ja auch manchmal, dass man Leuten quasi dann was geschenkt hat, aber dann eigentlich
Ja, genau.
quasi so gerne so ein bisschen, also so ein bisschen mit der Tür ins Haus gefallen ist sozusagen und dann eigentlich dachte so, warum habe ich das der Person geschenkt so?
Ja, und dass man dann gesagt, nee, habe ich sie nur ausgeliehen.
Stimmt. Erinnere mich da irgendwann aus irgendeiner Situation mit dem Tamagotchi, aber da war ich, glaube ich, eher der on the receiving end sozusagen.
Okay. Hattest du auch Tamagotchi, Florian?
Nee, ich hatte keins. Nee.
Hättest du gerne eins gehabt oder weil es
Ich
ist
hätte
ja.
sehr gerne eins gehabt. Ich durfte keins haben und habe es auch irgendwie nicht geschafft, mir eins zu besorgen. Also ich glaube, ganz klar darunter würde auch fallen. Ich glaube, den habe ich, den Gameboy, den habe ich, glaube ich, irgendwann weggeschmissen oder so. Das wäre was, was jetzt schön wäre, wieder zu haben. So diesen ganz alten, diesen grauen, dicken, das fällt mir gerade ein. Oder meine lustige Taschenbuchsammlung, die ist irgendwann, die habe ich aber auch nicht weggegeben, die ist verschollen, die hätte ich gern wieder. Aber ja.
Ja, also ich glaube, so gerade so lustige Taschenbücher, also sind ja manchmal sind ja auch so Sachen, wo man quasi, man möchte dann auch irgendwie vielleicht auch von den Eltern irgendwie so, ja, nee, da bin ich jetzt noch viel zu alt dafür und dann merkt man aber eigentlich, wollte man es doch gar nicht weggeben. Ich meine, und ich glaube nicht, dass wir das dann, ich habe es dann nochmal bestellt, wo ich dann ein bisschen älter war, Bobo Siebenschläfer, ich weiß nicht, ob ihr das kennt.
Was, Bobo, Siebenschläfer?
Das ist, ich weiß nicht, ob das, cool, das ist so ein,
Ich gucke auch mal. Bobo Siebenschläfer.
meine, das ist vielleicht was Skandinavisches.
Bobo Siebenschläfer. Bobo im Wald. Ist jeden Tag ein kleines Abenteuer.
Bobo Siebenschläfer ist ein nimmermüder kleiner Frechdachs. Nee, aber
Süß.
ich, also genau, also dass ich quasi die Bücher nicht mehr lesen wollte oder ich eben dachte, ich bin zu alt dafür und dann wurden die vielleicht irgendwie an irgendwelche Familien gegeben, die halt dann jüngere Kinder hatten und dann war es aber wirklich so, dass ich dann irgendwann mit 8 oder 10 dann, die mir voll gefehlt haben, die Bücher, dann haben wir sie, glaube ich, wirklich nochmal geholt. Aber das muss jetzt auch nicht unbedingt irgendwo geschrieben werden. Das ist einfach nur genau so als, ja.
Wollt ihr noch eine machen?
Gerne.
Also ich hatte als Kind, wollte ich immer unbedingt, es gab so eine Serie, Karius und Baktus hieß die. Das war so eine Hörspielkassette. Und ich wollte die unbedingt haben und es muss wohl damals teuer gewesen sein. Und ich kann mich an ganz viele intensive Träume erinnern, dass ich an mein Kassettenregal gehe und die dann habe plötzlich. Und dann wach geworden bin und dachte, verdammt, ich habe sie doch nicht. Und die würde ich mir jetzt heute zum Beispiel gerne mal wieder anhören, um einfach mal um zu hören, ob sich's gelohnt hätte. Wir machen noch mal eine philosophische Frage, die ihr relativ spontan beantworten könnt. Können Tiere Freunde sein?
Ja, ganz klar, auf jeden Fall.
Untereinander oder mit Menschen?
Kommt drauf an, wie du die Frage interpretierst. Kannst du beide Varianten beantworten?
Also, ich wusste jetzt gerade daran denken, dass wir quasi vor dem Konzert hatten wir so ein paar Tage, wo wir eben viel geprobt haben. Und da kam irgendwann das Thema auf, dass ich, jetzt, also ich bin quasi der tierunliebste Mensch aus der Band. Also nicht, dass ich. Also aber nur im Vergleich zu den anderen sozusagen. Aber deswegen überlasse ich jetzt Flo, das zu beantworten.
Definier das mal, tierunliebster Mensch. Was meinst du damit?
Also ich finde Tiere interessant, aber so mit Haustieren bin ich so ein bisschen, also liegt vielleicht auch daran, dass ich gegen Katzen und Hunde allergisch bin. Das ist
Das ist
dass ich
ungeschickt, ja.
da so ein bisschen wie auch dementsprechend auch, also weil sich quasi durch die ganze Familie zieht sozusagen, wir auch ohne Haustiere aufgewachsen sind. Ich habe da nicht so den Zugang wie der Rest der Band. Deswegen soll Flo die Frage beantworten.
Hat er ja ganz spontan. Die hast du, glaube ich, am spontansten überhaupt jetzt beantwortet. Davon gehe ich davon aus, dass du Tiere hast.
Ich habe keine mehr, aber ich hatte sehr lange eine Katze und habe die auch die keine Freundin von Ollo war, was man dazu sagen muss. Die aber auf jeden Fall eine gute Freundin von mir war. Irgendwie, ihr seid nicht so cool miteinander geworden, ne?
Ja.
Ja.
Ging so.
Ja, schön. Was ist die letzte Platte, die du dir gekauft hast und die dich richtig umgehauen hat? Also so richtig. Nicht so, oh cool, die ersten zwei, dreimal und dann wieder so.
Habe tatsächlich schon lange keine Platte mehr gekauft.
Geht mir erschreckenderweise genauso.
Dann sag mal eine, die euch umgehauen hat, wo ihr wirklich gesagt habt, boah, die habe ich echt oft gehört und da hat sich vielleicht auch noch mal so ein neues Ding geöffnet. Kann ja auch eine alte Platte sein. Vielleicht kennt ihr das auch, dass man manchmal sich eine alte Platte anhört. Die empfiehlt einem jemand und die kannte man vielleicht auch vorher schon und auf einmal denkt man, ach jetzt verstehe ich die. Manchmal geht es mir mit Platten zum Beispiel auch von großen Bands so, auch von Queens of the Stone Age zum Beispiel, dass ich dann manchmal denke so, oh, die Ära Vulgaris eigentlich eine richtig gut, also so eine richtig gute Platte. Und manchmal ist es aber auch umgekehrt. Ich höre eine Platte und denke, es ist eigentlich richtig scheiße. Wieso fand ich die denn irgendwann mal so gut?
Das kenne ich auch voll so, dass man irgendwie eine Platte, die man quasi die verschiedenen Songs hat man alle schon mal gehört, aber halt nicht als Platte. Und dass man es dann tatsächlich auf Platte wesentlich häufiger konsumiert als davor. Manche Platten halt als wirklich als Platte halt noch besser funktionieren.
Ja,
Also das.
oder dass man die Band live gesehen hat und auf einmal versteht man was. Ich finde, es gibt total viele Bands, die muss man einmal live gesehen haben und dann macht sie irgendwie Klick im Kopf und man denkt, ach so, ah, okay. Und dann hört man die mit einem anderen Ohr. Also mir geht's so.
Ja, es ist auch immer dann, das ist dann einfach eine schöne auch Erinnerung an das Konzert auch irgendwie ist. Also gerade wenn es dann irgendwie, das war dann die Tour, wo sie auch die ganzen Songs von der Platte gespielt haben und so.
Oder zum Beispiel, wenn ich jetzt an Baroness zum Beispiel denke, dann schwingt bei mir bei der Platte nach dem Busunfall, den die hatten, wie immer dieses Bild im Kopf, wie wirklich bei dem Sänger hier so der komplette Knochen raushing und er quasi beinahe seinen Arm verloren hätte und denkt mir, krass, und jetzt spielt er wieder so Gitarre. Also du hast auch so, kommt, so diese ganze Geschichte höre ich irgendwie immer mit.
Kenne diese Geschichte gar nicht, was ist da genau passiert?
Baroness haben, boah, ich weiß es nicht genau, es muss 2016 gewesen sein, hatten die einen schlimmen Busunfall, wo er quasi sich mehrfach seinen Arm gebrochen hat. Er hatte hier einen offenen Bruch, der komplette Knochen hier war gebrochen und hing so ein Stück raus. Und der konnte ganz lange seinen Arm nicht bewegen und musste quasi alles nochmal neu lernen. Und die ganze Band stand irgendwie auf der Kippe und man wusste nicht, kann der überhaupt nochmal spielen? Und wenn du dir die jetzt heute anhörst, ich meine, die machen ja Progressive Rock, Metal, also schon sehr gitarrenlastig.
Ja,
und auch schon jetzt nicht gerade 1-2-1-2 Akkorde. Und das finde ich jedes Mal extrem, dass er das wieder kann, so akzentuiert zu spielen und auch gar nicht, dass du einen Qualitätsverlust hast. Im Gegenteil, ich würde sogar sagen, dass die neueren Platten noch fragiler irgendwie so ausformuliert sind als die alten.
Das fällt mir ein, das ist aber ewig her. Das war bei Boys That Fire war das so vor. Aber richtig lange her, als der Gitarrist hat sich, glaube ich, das Genick gebrochen und daraufhin haben die relativ lang keine Konzerte gespielt. Ich glaube, das war dann auch, sind dann aber nochmal auf Tour gegangen. Ich war damals Riesenfan und ihn dann wieder spielen zu sehen, das war unglaublich. Aber es ist sehr lange her, habe ich auch schon sehr lange nicht mehr dran gedacht.
Bist du da auch nah am Wasser gebaut, wenn zum Beispiel so, gab jetzt Taylor Hawkins von Foo Fighters Tribute Show, wo man irgendwie seinen Sohn hat spielen sehen oder so? Bist du da auch schnell angefasst oder denkst du, ach komm, kenn den ja eh nicht?
Jetzt, weil, also in dem Kontext habe ich jetzt nicht so den Bezug zur Band, wie also bei Foo Fighters. Aber wenn ich Fan bin, dann auf jeden Fall, wenn ich sowas dann miterlebe. Wobei ich es immer schwierig finde, sowas zu reproduzieren. Also jetzt, aber ich kann, dazu kann ich nichts sagen, weil ich, wie gesagt, nicht die, ich finde es toll, wenn sowas passiert, aber da habe ich nicht die, jetzt zu dem spezifischen Fall kann ich eigentlich nichts sagen.
Aber es, also erstens, ich bin überhaupt gar kein Foo Fighters Fan, aber bei mir ist es so, ich finde es dann trotzdem rührend. Aber es ist interessant, dass du jetzt Boys That Fire gesagt hast, weil mit Nathan Gray hatte ich ein Interview, aber da ging es um seine andere Band. Und da haben wir nämlich drüber gesprochen, warum das denn so ist, dass man immer so traurig ist, wenn Musikerinnen und Musiker sterben, obwohl man die ja gar nicht kannte. Also man muss ja gar nicht großer Fan sein. Und wir sind dann irgendwie drauf gekommen, weil du halt über die Musik dich mit denen verbunden fühlst. Mhm. Wie du vorhin gesagt hast bei Nick Cave, du denkst ja, ich kenne den. Ich weiß, wie der ist. Ja. Deswegen denkt man dann, ist jemand gestorben, der einem nahe ist, obwohl man den nie im Leben gesehen hat vielleicht. Manchmal.
Ja.
Ja. Also das habt ihr auch, wenn jemand stirbt.
Ja, also ich überlege gerade, also tatsächlich, also ich meine, es ist jetzt schon, ja, Lou Reed, das war irgendwie jemand, mit dem ich viel gehört habe, oder ich meine, David Bowie hat man doch auch, ist man schon vertraut und auch verbunden so, aber für mich war das damals, wann war das, 2012, Nils Kopbruch? Das war irgendwie so, also ich meine, klar war, weil es natürlich auch nochmal ein bisschen auch unerwarteter war und in dem Moment ja auch irgendwie eher, sag ich mal, auch die Exposure seines Lebens hatte. Also es war ja noch, diese neue Band war ja irgendwie gerade am Kommen, irgendwie die erste große Tour war geplant und irgendwie auch schon einfach für ihn ja auch ein ganz großer Schritt irgendwie. Und das hat mich damals so ein bisschen, das ist für mich so eine Erinnerung, wo ich wirklich zum ersten Mal so richtig, boah krass, das ist ein Künstler, der einfach nicht mehr da ist. So. Wo es wirklich dann, genau, also ich dann auch so wirklich zum ersten Mal, also so Leuten dann geschrieben habe, so, hey, hast du es mitgekriegt, was da passiert ist und so. Also das, damals war es natürlich auch noch nicht so schnelllebig mit Social Media, also noch ein bisschen, hat es ein bisschen länger gebraucht, so, aber einfach so, dass dieses, hey, ich glaube, du hast ein ähnliches Gefühl, wenn du diese Nachricht erfährst, ja, ich möchte es jetzt irgendwie, Trauer ist zu viel, aber halt mit meinem Unverständnis quasi so ein bisschen nicht alleine sein.
Formulier die Frage mit der Platte jetzt noch ein bisschen um. Was ist die letzte Platte, die ihr gehört habt? Was habt ihr heute gehört? Heute ist Musikfreitag. Ich weiß nicht, ob ihr so welche seid, die das durchgehen. Was heute raus? Was ist letzte oder was habt ihr heute gehört, wo ihr euch dachtet, oh, irgendwie cool?
Heute? Die letzte Platte, die ich gehört habe, tatsächlich ist die Testpressung des neuen Kauf und Frust Albums.
Ach, na sowas.
Kaum.
Aber quasi. Ich kriege nicht mehr so viele neue Songs mit. Also ich höre gerade nicht so viel neues Zeug. Ich habe jetzt heute viel Company gehört. Das ist so ein Musical aus den 70ern, 80ern, glaube ich, von Danny Elfman, glaube ich.
Ein Musical von Danny Elfman?
Ich kenne
den eigentlich nur als Filmproduzent. Aber muss ja auch kein neuer Song sein. Was bei dir, Florian?
Ich sage Danny Elfman. Stephen Sondheim.
Ah, okay. Aber macht er auch Musicals, Danny Elfman, oder war es jetzt komplett falsch? Ich weiß gar nicht. Ich bilde mir ein, der macht keine Musicals. Also, oder passt für mich jetzt im Kopf nicht zusammen.
Irgendwie hatte ich den Namen aktuell. Aber Stephen Sondheim Company.
Okay.
Da gibt es ein ganz krasses Lied drauf. Das wird auch, es gibt diesen Film Marriage Story.
Mhm.
Und da wird der letzte Song, der quasi da gesungen, den der Hauptcharakter singt. Das ist von Company.
Ist es der Song, der Film mit Adam Driver?
Genau, ja, wo er am Ende noch in der Bar singt.
Ah, okay, dann weiß ich, was es ist. Florian, wie sieht es bei dir aus?
Ich habe ganz wenig Musik gehört in den letzten Tagen. Ich habe gerade tagsüber kein Internet. Ich bin gerade im Urlaub und bin in den Bergen und höre immer nur beim Autofahren. Und ich hatte vorgestern eine sehr, sehr lange Fahrt und habe, ich weiß nicht, wie ich drauf kam, habe diesen Meatloaf-Song gehört, dieses Objects in the Rearview Mirror.
Okay.
Und ich weiß gar nicht, wie ich drauf kam, ich habe es sehr lange gehört. und dann habe ich genau die letzten Algiers-Singles habe ich gehört. Das habe ich mir gestern auch angehört. Aber sonst habe ich wirklich, also das sind, glaube ich, die einzigen jüngeren Releases, die ich mir in den letzten 2 oder 3 Wochen angehört habe.
Es war sehr schön, mit euch zu reden. Vielen Dank.
Ja, cool. Vielen Dank.
Danke dir.
Und schöne Platte habt ihr da gemacht.